Shiffin Show. Herzlich willkommen bei der Hashtag Chefin Show. Mein Name ist Jasmin Schirer und ich bin auch bekannt als die Hashtag Chefin. In meinem Podcast, die Hashtag Chefin Show, beleuchten wir Social Media Themen out of the box. Auch heute wieder ein spannendes Thema, das brandaktuell ist für die Branche, wie ich hoffe. Und ich habe mir doch heute wieder einen Gast zu mir eingeladen, und zwar den Dr. Florian Linder. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Wirtschaftskanzlei VBSN Rechtsanwälte, Sitz in Mühling. Seine Schwerpunkte liegen im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, in der Finanzierung und in rechtlichen Fragestellungen rund um Digitalisierung von Unternehmen. Und er ist auch übrigens Autor und gefragter Vortragender. Kann ich auch nur empfehlen, er war auch schon bei uns im Team zum Gast und hat uns da ein bisschen was erzählt und unser Know-how wirklich vergrößert. Mit ihm sprechen wir heute über das Thema EU-AI-Act, das ist rausgekriegt. Da kommt nämlich einiges auf uns zu und wir hoffen da vor allem Social-Media-Verantwortliche, Marketing-Verantwortliche da ein bisschen heute ja mitnehmen zu können, aufklären zu können und da vielleicht ein bisschen, ja, vor allem von Florians Perspektive was mitgeben zu können. Lieber Florian, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und vielleicht magst uns du zu Beginn auch gleich noch ein bisschen was von deiner Vita erzählen. Was hat dich denn dorthin gebracht, wo du heute bist?
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und vielen Dank für diese wertschätzenden, einleitenden Worte. Ja, ich habe Jus und Wirtschaft studiert und habe dann einen Zwischenschritt auf der Universität gemacht als Assistent und dann die klassische Anwaltsausbildung gemacht und bin jetzt seit über 16 Jahren als Rechtsanwalt tätig. Komme aus dem Unternehmensrecht, aber in den letzten Jahren hat sich dieses IT-Recht und Recht der künstlichen Intelligenz als weitere Schwerpunkte herausgebildet, weil ich da entsprechende Mandanten habe und weil ich auch der Überzeugung bin, dass dieses Thema immer wichtiger wird und ich dort, und weil mich das interessiert, ja, und ich das spannend finde und da gern meinen Input auch leiste dazu.
Bin schon sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Wir haben ein brandaktuelles Thema. Jetzt, wir nehmen die Folge jetzt auf, wir haben jetzt Mitte Juni und im August haben wir eine neue Gesetzeslage, ist das falsche Wording, du kennst dich da besser aus mit dem Wording, es geht etwas in die Gesetzgebung über, das betrifft wieder mal den AI Act, den europäischen, ist das richtig so, was kannst du uns dazu immer erzählen?
Genau, die KI-Verordnung oder der AI Act der Europäischen Union gibt es ja schon länger und der tritt immer so schrittweise in Kraft. Und am 2. August ist es soweit, da treten weitere Vorschriften in Kraft und sind daher dann von allen zu beachten. Und das, was einfach sehr viele Leute betreffen wird, sind die Transparenzpflichten und Kennzeichnungspflichten des Artikel 50 des AI Act. Und das ist einfach ein zentrales Thema, weil die KI-Verordnung betrifft in vielen Bereichen die Anbieter von KI, das sind die Hersteller sozusagen. Aber manche Vorschriften gelten eben auch für die sogenannten Betreiber. Und der Betreiber ist jeder, der die KI im eigenen beruflichen Kontext nutzt. Und diese Kennzeichnungspflichten sind eine zentrale Vorschrift, die in Wahrheit jeder zu beachten hat, der mit KI bestimmte Dinge erstellt. Also der KI einsetzt, um bestimmten Content zu erstellen. Das betrifft einerseits Bilder, Videos und Audio. Andererseits auch Texte.
Mhm. Und was würdest du da sagen? Was ist da die größte vielleicht Fehlannahme derzeit von Unternehmern? Du sprichst ja tagtäglich mit Unternehmerinnen und Unternehmer. Gerade in dem Bereich, haben die das erstens einmal schon überhaupt am Schirm? Und wenn ja, was sind so die klassischen Fehlannahmen, die dir da immer wieder begegnen?
Also tatsächlich ist mein Eindruck, dass viele Unternehmer das überhaupt noch nicht am Radar haben, dass es da jetzt sowas überhaupt gibt und dass sie das auch persönlich betrifft. Also die KI-Verordnung, das sagt den Leuten meistens noch was, aber dass es jetzt eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte KI-generierte Inhalte gibt, das haben viele noch gar nie gehört, also auch Unternehmer und auch jene Unternehmer, die das eigentlich betrifft, also gerade auch die Kreativbranche beispielsweise, die da zentral eine Zielgruppe ist, dieser Vorschrift. Da gibt es viele, die das noch gar nicht am Radar haben. Andere wiederum, die bereiten sich schon sehr intensiv darauf vor und beschäftigen sich sehr mit diesen Themen. Also es gibt sowohl solche Unternehmer, aber die Awareness insgesamt ist, glaube ich, noch nicht so ganz da für das Thema. Und das ist aber spannend, weil das Ganze betrifft wirklich einen großen Teil der KI-generierten Inhalte, die online verwendet werden. Und da gibt es einfach ab 2. August massive Änderungen. Und ich glaube, da herrscht noch Aufklärungsbedarf.
Stichwort Änderungen. Was passiert dann? Also es kann zu Abstrafungen, Abmahnungen etc. kommen. Richtig?
Also das sind dann die Rechtsfragen, wenn man sich nicht dran hält. Ja, da gibt es ja sehr drakonische Strafdrohungen. Da gibt es das mit einer Verwaltungsstrafdrohung vom Strafrahmen her bis zu 15 Millionen Euro oder 3% des jährlichen Umsatzes ist der Strafrahmen für Verstöße. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass das dann wettbewerbsrechtlich relevant wird. Das heißt, dass Wettbewerber Unternehmen auf Unterlassung in Anspruch nehmen können, die sich nicht an diese Vorschriften halten.
Siehst du da, ich sehe es ja mit der Agenturbrille, wir haben das schon seit letztem Jahr am Schirm, weil wie du sagst, dieser AI-Act ist jetzt nicht was Neues, sondern da ist ja letztes Jahr was in Kraft getreten, jetzt dieses Jahr kommt was Neues dazu. Wir haben das mit der Kennzeichnungspflicht schon seit letztem Jahr immer am Schirm und versuchen das auch so, wie wir geglaubt haben, wie es halt eben zu kennzeichnen ist, weil da gab es ja noch keine klare Vorgabe. Haben wir das schon so gemacht? Jetzt gibt es schon klarere Vorgaben. Siehst du da aber trotzdem auch so ein bisschen Agenturen, die da für Kunden arbeiten, auch in der Aufklärungsarbeit? Oder was ist da dein Zugang auch? Oder was merkst du bei Unternehmen, wenn du sagst, das hat eigentlich noch gar keiner am Schirm? Wer ist denn der Aufklärungspflicht eigentlich?
Ich meine, von der KI-Verordnung, der Adressat ist der jeweilige Betreiber. Das ist in meiner Sicht die Agentur, weil das ist der Betreiber, ist derjenige, der in eigener Verantwortung die KI einsetzt, um bestimmten Content zu erstellen. Also vielleicht nur als Ergänzung, um welchen Content geht es überhaupt. Es geht um sogenannte Deepfakes und es geht um KI-generierten Text. Und Deepfakes sind Fotos, Videos oder Audio-Dateien, die eben von einer KI erstellt oder generiert werden und die täuschend echt sind. Das heißt, die ein Betrachter für echt und wahrhaftig halten könnte. Also irgendein KI-generiertes Bild, das täuschend echt einem ähnlichen Menschen ähnelt oder eben so aussieht wie ein echter Mensch. Die Agentur, die jetzt ein Posting erstellt mit Hilfe der KI und da ist ein Avatar oder ein Mensch abgedruckt, der aber den es wirklich nicht gibt, sondern den die KI erstellt hat, das wäre so ein Fall, der drunter fällt. Und grundsätzlich ist die Agentur verpflichtet, diese Kennzeichnungspflicht zu beachten, weil sie die KI einsetzt und dieses Bild erstellt. Aber gleichzeitig trifft sie aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber dann auch eine Aufklärungspflicht, weil sie gibt es dann ja weiter oder veröffentlicht das im Namen des Kunden und sie muss den Kunden darauf hinweisen, dass das auch zu beachten ist.
Und weil du jetzt gesagt hast, also ich finde das so spannend, wie mir war nämlich dann auch so dieses Aha-Erlebnis, Deepfakes kennen wir aus den Social Media jetzt ja auch schon ein Zeitalter, aber wir kennen es klassisch, wo weiß ich nicht, man sieht den Trump, der verhaftet wird oder den Papst, der irgendwas macht, was er sonst nie machen würde, also eher Promis, sage ich jetzt einmal, der Personen aus dem öffentlichen Leben, die da dargestellt werden in Situationen, die einfach nicht stattgefunden haben, das ist so klassisch, ich glaube, unter dem kennen die meisten dieses Wort Deepfakes. Aber ich glaube, das ist heute auch ganz wichtig, da mitzugeben. Da geht es halt nicht nur um solche überspitzten Sachen und nur nicht nur mit öffentlichen Personen, die man kennt, sondern wie du sagst, einfach Personen, die es so gar nicht gibt oder auch Orte, die es gar nicht gibt, die nachgestellt werden. Ich habe da erst vorgestern mit einem Social Media Manager eben auch über das gesprochen, die tatsächlich, wenn sie nicht immer Statisten haben für Shootings und dann etwas nachstellen, dann die KI halt nutzen und in bestehende Settings, die es vor Ort gibt bei dem Kunden, in dem Fall zum Beispiel einen Spielplatz am Gelände, dann halt Menschen rein kuratieren mit der KI. Ja. Und das wäre nach dieser Gesetzesbestimmung, wäre das ein Deepfake.
Genau, das ist ein sehr weiter Begriff, also tatsächlich viel weiter als dieser Begriff, den man so üblicherweise darunter versteht, wie du ihn jetzt beschrieben hast, sondern es sind alle Inhalte, die wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähneln und die man halt für echt halten könnte. Und da geht es auch gar nicht darum, dass das eine Person ist, die es in Wirklichkeit gibt, sondern das reicht, wenn die Person oder der Ort, wenn es den so geben könnte. Das heißt, eine fiktive Person oder ein fiktiver Ort, der von der KI generiert wird und den man aber den es so geben könnte, wo man dieses Bild halt für echt hält, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht gibt, fällt auch darunter. Und das ist natürlich sehr, sehr viel. Ja? Also auch dann, wenn ich genau im Hintergrund einen Ort von der KI einfügen lasse, den es so gar nicht gibt, ist dieser Teil des Bildes auch ein Deep, sogenannter Deepfake im Sinne der KI-Verordnung.
Und wie kennzeichne ich das jetzt? Also was gibt es da jetzt Stand heute? Wie gesagt, wir haben jetzt Mitte Juni, da wird vielleicht dann noch ein bisschen was kommen. Wo muss ich das kennzeichnen? Wie muss ich das kennzeichnen? Schreibe ich da Deepfake drauf? Also ich kenne ja schon die Antwort, Florian, gell? Aber für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ne? Was muss ich da machen? Stand heute.
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil die Kommission hat so einen Code of Practice erlassen und der hat sich jetzt auch ein paar Mal noch geändert. Ich meine, wir sind immerhin eineinhalb Monate vor Inkrafttreten. Das heißt, es bleibt so wenig Zeit. Jetzt gibt es erst so spät leider erst die ersten konkreten Vorgaben. Und zwar ist vorgeschlagen, dass man ein EU-weit einheitliches Icon verwendet. Das ist eine Art Symbol, wo die Buchstaben E und I draufstehen. Und dieses Icon muss man zum Beispiel auf KI-generierten oder modifizierten Bildern auf dem Bild selbst platzieren. Also irgendwo in einem Eck. Das muss deutlich unterscheidbar sein vom Rest des Inhalts. Also man darf dieses Symbol da nicht irgendwie grafisch verstecken. Also es muss wirklich unterscheidungskräftig und deutlich sichtbar sein. Und jetzt in der letzten Version von diesem Code of Practice muss man auch differenzieren, ob das gesamte Bild generiert ist von der KI. Dann muss man AI generated drauf schreiben oder das halt so labeln. Oder ob die KI nur verwendet wurde, um ein bestehendes Material zu modifizieren oder zu bearbeiten. Da muss man AI modified drauf schreiben. Und da gibt es so bestimmte Standard-Symbole, die man da verwenden soll. Man darf auch gleichwertige Symbole verwenden. Dann ist immer die Frage, was ist gleichwertig und erfüllt das gleichwertige Symbol auch die Anforderungen an eine Kennzeichnung. Das heißt, es ist hier auf jeden Fall empfohlen, dieses einheitliche Symbol, das die Kommission vorschlägt, auch zu verwenden. Das betrifft jetzt Bilder. Ja. Bei Videos und Audio Dateien muss man dann wieder unterscheiden. Bei Videos wird dann differenziert, sind das längere oder kürzere Videos. Bei kürzeren Videos soll auch so ein Symbol auf dem Video aufscheinen, und zwar für die ganze Dauer. Und bei längeren Videos ist vorgeschlagen, dass man das Symbol am Anfang sieht, dann in regelmäßigen Abständen eingeblendet wird und am Ende noch einmal aufscheint. Und so ähnlich ist es auch bei Audio-Content. Da soll ein akustischer Hinweis zu Beginn erfolgen und am Ende. Und wenn das eine längere Audiospur ist, dann auch in regelmäßigen Abständen eingeblendet werden. Ob das Ganze so wirklich praktikabel ist, wird man erst sehen. Also gerade bei Audio-Inhalten besteht natürlich die Gefahr, dass so ein regelmäßig eingeblendeter Hinweis dann den ganzen Inhalt beeinträchtigt oder dass das dann nur mehr schwer konsumierbar ist, wenn das Ganze die ganze Zeit unterbrochen wird durch so eine Einspielung. Es gibt dann auch Erleichterungen für künstlerische Werke. Das heißt, alles, was jetzt nicht rein Werbung oder Marketing zum Beispiel ist, sondern KI-generierte Kunst oder satirische Werke oder künstlerische Werke, immer in einem beruflichen Kontext. Dort gibt es erleichterte Kennzeichnungsvorschriften. Das heißt, dort muss ich zum Beispiel bei einem KI-generierten Lied, das kommerziell verwendet wird, dort muss ich das nicht einspielen. Da reicht dann ein Hinweis in einer anderen medialen Form, also in einem Text, den ich irgendwo dann aufrufen kann zum Beispiel.
Du hast jetzt schon gesagt, wir sind eigentlich jetzt kurz vor dem Zeitpunkt, wo das dann in Kraft tritt. Es gab jetzt noch Änderungen. Wie weit siehst du da die Chancen? Oder auch, weil du jetzt gesagt hast, das muss man jetzt auch mal schauen, ob das praktikabel ist, dass sich das jetzt noch nachträglich vor allem nochmal ändert. Also das wäre für mich jetzt wirklich eine wichtige Frage. Und die zweite Frage, die ich da jetzt gleich nachschieße, ist, wo kann ich mich jetzt als Marketingverantwortliche, als Social Media Verantwortliche informieren über so Neuerungen, dass ich das überhaupt mitkriege? Hast du da Tipps für uns?
Also ich gehe nicht davon aus, dass sich das jetzt noch einmal ändert, weil dieser Code of Practice, da gab es wie gesagt zwei Vorentwürfe, aber jetzt ist er final erlassen. Auch wenn jetzt diese Finalversion offensichtlich kurzfristig irgendwie nochmal überarbeitet wurde und auch ein paar den Eindruck macht, dass es irgendwie noch nicht ganz fertig ist. Aber Aber ich glaube, dass da wird sich jetzt nichts mehr ändern. Das heißt, auf diese grundsätzliche Kennzeichnungsart kann man sich schon einstellen. Ich meine, informieren, abgesehen jetzt von Rechtsberatern oder vielleicht der Wirtschaftskammer, kann man sich in Wahrheit online auf den entsprechenden Seiten der Europäischen Kommission. Was da auch nicht sehr befriedigend ist, ist, dass dieser Code of Practice, der in Wahrheit die ganzen praktischen Themen abdeckt, auch nur in Englisch erschienen ist und auch in einem ein bisschen sperrigen Rechtsenglisch. Also das ist jetzt nicht sehr praxisnah, muss man auch kritischerweise anmerken. Aber dort, es gibt jetzt Informationsseiten, wo man auch das Icon downloaden kann. Also dort kann man vielleicht dann ab und zu reinschauen, ob sich noch was geändert hat.
Vielleicht schauen wir, dass wir das in den Shownotes auch gleich einblenden, dass die Leute die Quellen da irgendwie drunter haben, weil das ist jetzt für mich schon so dieses Thema, wie oft müssen wir da jetzt nur reinschauen, dass wir da wirklich up to date sind. Wir haben eine tolle Rechtsberatung jetzt in dem Fall, aber die kann ich jetzt nicht jede Woche abrufen, hey, gibt es was Neues. Ne? Also in der Praxis gerade einfach ein Thema, ne? Dass man sich da ein bisschen, ja, natürlich proaktiv informiert, aber eben auch dann weiß, wo kann ich mir diese Informationen wirklich brandaktuell holen.
Okay, also den Link stellen wir gerne zur Verfügung. Ja. Also das sollte man unbedingt machen. Ich würde halt empfehlen, wenn man wenn man sich über das Thema mal grundsätzlich schon informiert hat, dass man halt kurz vor Inkrafttreten irgendwann im Laufe des Julis noch einmal auf diese Seiten schaut, ob sich noch was geändert hat.
Super, sehr gut. Also ich persönlich bin ja schon sehr gespannt. Also Florian, wir zwei haben ja eh schon geredet und auch mein Team hat da mitgemischt. Also in der Praxis wird das echt, ja, spannend jetzt überhaupt nochmal mit dieser Differenzierung zwischen, was ist jetzt wirklich generiert, was ist nur bearbeitet. Also das dann auch nochmal zu trennen in der Kennzeichnung. Es wird ein neuer, sag jetzt einmal, Workflow, an dem wir uns sicher gewöhnen werden, weil das Thema KI ist jetzt ja, wie gesagt, nicht ganz neu, aber es muss halt jetzt auch verankert werden in den Köpfen. Wir wissen auch, dass die Social-Media-Plattformen da auch natürlich nachrüsten und einen eigenen nativen, also in der App integrierten Features arbeiten. Vielleicht auch da noch dazu, hast du da irgendwie von der Rechtsprechung was du uns mitgeben kannst, wenn jetzt zum Beispiel auf Instagram hat man jetzt derzeit einen Haken, wo ich anhaken könnte und Instagram sagen kann, du, das ist KI generiert, bitte kennzeichne das direkt in der App und dann rennt das in Instagram derzeit und kann sich auch jederzeit ändern, wie wir wissen, unter dem Nickname eigentlich als Information drüber. Wäre das jetzt von dieser Rechtsprechung her dann so gelöst mit der Kennzeichnungspflicht und in Ordnung? Oder ist das nicht genug?
Da muss ich vorausschicken, Rechtsprechung gibt es noch keine, weil diese Bestimmung tritt erst in Kraft. Und es gibt jetzt im Moment sehr viele Grauzonen, weil eben noch so viele Interpretationsfragen offen sind. Und üblicherweise gibt es die ersten, die Fachliteratur wird dann immer mehr zu manchen Themen und die erste Rechtsprechung, das dauert dann sicher eine Zeit, bis die erste Rechtsprechung vorliegt. Und dann weiß man manche Dinge erst genauer. Was man jetzt noch machen kann, ist eine vorläufige Einschätzung treffen und nach bestem Gewissen versuchen, solche Fragen zu beantworten. Zu dieser Frage, das nach aktuellem Stand ist, frage ich, ob das ausreicht, weil KI-generierte Bilder oder Videos im Video selbst oder im Bild selbst gekennzeichnet werden müssen. Das heißt, wenn in der bloßen Unterschrift oder Überschrift zu diesem Content darauf hingewiesen wird, ist das auch empfohlen, aber möglicherweise nicht ausreichend. Es wird aber abzuwarten bleiben, ob dann Instagram für den europäischen Markt sich auch anpasst und dann eine Kennzeichnung über dieses EU-Icon vorsieht. Das wird man halt abwarten müssen, ob die das vielleicht anbieten.
Okay, also ich glaube, mit dem kann man auch schon mal jetzt da arbeiten und ich höre ein bisschen raus, es bleibt jetzt nichts anderes über, als jetzt nur vielleicht ein bisschen abzuwarten, was da dann tatsächlich ab 2.8. passiert.
Also in Wahrheit ist diese ganze Entwicklung natürlich ein bisschen im Fluss, das Ganze tritt in Kraft, man sollte sich ab 2.8. daran halten. Ja, viele Praxisfragen werden sich dann erst einspielen oder es erst zeigen, wie man das praktisch am besten löst. Und das wird sicher eine Zeit lang dauern, bin ich auch der Überzeugung.
Ja, ich kann ja da jetzt natürlich nochmal die Empfehlung aussprechen. Du hast das eh schon gesagt, wo kann man sich Informationen holen? Ich glaube, gerade in unserer Branche, es zahlt sich schon aus, da auch wirklich in eine gute Beratung, zum Beispiel bei dir, Florian, oder bei eurem Team, da zu investieren. Ich kann es guten Gewissen sagen, einfach weil das jetzt doch wieder was Neues ist und man dann meistens auch sehr individuelle Fragen dann noch hat zu seinem Tagesgeschäft und die kann man dann nur im 1:1 eigentlich dann wirklich gut durchdiskutieren. Also da deine Kontaktdaten werden wir im Podcast auch hinterlegen, aber haue ich schon mal den Appell rein, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich nur empfehlen, holt sich da wirklich dann vielleicht noch jemanden für ein, zwei Stunden ins Team und besprecht ganz individuelle Sachen. Eine Sache, die ich heute auf alle Fälle noch mit dir besprechen möchte, ist Thema Kennzeichnungspflicht bei Texte. Weil, ich habe erst gestern wieder ein Gespräch gehabt mit einer Social Media Managerin, die hat dann auch sofort gesagt, aber ich mache meine Texte halt schon mit KI, beziehungsweise die KI hilft mir halt, dass ich das halt besser, dass das besser formatiert ist, beziehungsweise halt vielleicht gekürzt und haut mir halt so Füllsätze raus etc. Also sie lässt sich dazu arbeiten. Ne? Vielleicht, dass wir das heute auch noch kurz im Plenum geklärt haben. Wie schaut es bei Texte aus? Wo stehen wir da gerade?
Bei Texten ist es eben so, auch wenn die KI bei der Texterstellung involviert ist, gibt es grundsätzlich diese Kennzeichnungspflicht. Hier gibt es aber eine Möglichkeit, aus der Kennzeichnung herauszukommen. Also grundsätzlich muss ich einmal fragen, welche Texte sind überhaupt kennzeichnungspflichtig. Das ist nicht jeder KI-generierte Text, der in jedem Kontext verwendet wird, sondern nur Texte, die veröffentlicht werden, um die Öffentlichkeit von Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren. Das heißt, es muss einmal eine gewisse Öffentlichkeit sein, die mit dem Text erreicht wird. Also Nachrichten in geschlossenen Gruppen erfüllen das nicht. Und es muss um Informationen über öffentliche Themen gehen, wie zum Beispiel Verwaltung oder Politik, Grundrechte, Gesundheit, Umweltschutz, Verbrauchersicherheit, politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche oder kulturelle Entwicklungen. Also ein reiner Marketingtext, der nur aufgesetzt wird, um die Leistungen oder Produkte eines bestimmten Unternehmens zu bewerben, fallen da möglicherweise gar nicht darunter. Da kann es aber Grenzfälle geben, nämlich wenn der Marketingtext zugleich ein Thema von öffentlichem Interesse betrifft, zum Beispiel ein Gesundheitsthema oder Verbraucherschutzthemen oder wissenschaftliche oder wirtschaftliche Themen, dann ist man möglicherweise wieder drinnen. Erfasst werden von dieser Kennzeichnungspflicht sollen aber nur KI-generierte Texte, die dann eins zu eins veröffentlicht werden. Sobald es eine menschliche redaktionelle Kontrolle oder Verantwortung für diesen Text gibt, dann entfällt diese Kennzeichnungspflicht wieder. Das heißt, der Human in the Loop ist wichtig, ein Mensch, der noch einmal den Text sich anschaut und dann freigibt. Was dabei nicht ausreicht, ist ein bloßes Abnicken oder Durchwinken, sondern da ist schon erforderlich, dass dieser Mensch sich innerlich mit dem Text auseinandersetzt und ihn dann auch wirklich freigibt. Da gibt es in diesem Code of Practice jetzt auch noch eine Konkretisierung, nämlich wenn so ein Workflow besteht, dann muss man die verantwortliche Person in irgendeiner Weise offenlegen. Das heißt, das muss auch wirklich, diese Person muss öffentlich benannt sein, dass man auch weiß, wer diese verantwortliche Person ist. Und die muss dann eben muss auch sichergestellt werden, dass eine gewisse inhaltliche Auseinandersetzung vorgesehen ist mit dem Text. Wenn man das aber so einrichtet vom Ablauf und von den Prozessen, dann braucht man diese Texte dann nicht mehr kennzeichnen.
Das heißt aber, wenn ich es jetzt da richtig verstanden habe, ich muss jetzt aber nicht diese Person im Fall jetzt von einem Social Media Posting dann nennen, aber wenn jemand jetzt fragen würde, muss ich sagen, die und jene Kollegin, Kollege war zuständig oder ist zuständig und wir können belegen, dass das ihr Aufgabengebiet ist, dass die dann nochmal drüber arbeitet oder muss da dann im Text runterschreiben, kuratiert von Kollegin XY oder Kollegen?
Ja, also das ergibt sich aus dem Text der Verordnung nicht, aber in diesem Code of Practice ist tatsächlich vorgesehen, dass die Kontaktdaten dieser verantwortlichen Person veröffentlicht werden sollen. Das heißt, da muss ich wirklich dann irgendwo auch wirklich hinschreiben. Wie gesagt, der Code of Practice ist eine Art Auslegungsbehelf der Kommission. Aus dem Verordnungstext ergibt sich das so nicht. Also das wird noch eine spannende Frage sein, ob das auch rechtlich weiterhin zu sehen ist. Aber ja, von den Empfehlungen der Kommission muss ich diese Person tatsächlich bestellen in diese Funktion und auch irgendwo veröffentlichen, wer das ist.
Ja, du siehst, ich muss gerade schmunzeln. Weil, ja, wie gesagt, da kommt halt jetzt was Neues auf uns zu. Mindset-technisch kann man sich jetzt halt wieder, sage ich jetzt einmal, überlegen, so mal wieder mehr Arbeit, jetzt müssen wir da schauen und dieses schauen und das noch denken, was kommt jetzt alles noch auf uns zu und müssen wir da noch tun und brauchen wir das überhaupt? Ich sage jetzt so, okay, wenn man es aus der positiven Perspektive sieht, Es ist ja auch zum Schutz von den Konsumentinnen und Konsumenten einfach klar darzulegen, vor allem im Bereich dieser Deepfakes, so würde ich jetzt wirklich auch sehen, da Menschen auch zu schützen vor falschen Annahmen. Habe ich das schön so gesagt? Also
das hast du wunderschön gesagt. Also da genau. Also worum geht es eigentlich? Es geht um Transparenz und um da Schutz vor täuschenden Inhalten und Aufklärung, dass das KI generiert ist. Bei Bildern oder bei Deepfakes ist das eben generell so, aber bei Texten hat man da schon bewusst eine Einschränkung genommen und gesagt, das sind nur Texte, die ja auch ein öffentliches Interesse berühren. Und das ist vielleicht auch für Agenturen vielleicht sogar der erste Schritt, dass man sich überlegt, falle ich da überhaupt hinein? Also die reinen Marketingtexte, da ist man da eh nicht drinnen. Man muss sich einfach überlegen, berühre ich da irgendein öffentliches Interesse mit diesem konkreten Inhalt? Dann ja, möglicherweise. Die primäre Stoßrichtung von dieser ganzen Vorschrift sind natürlich jetzt zum Beispiel irgendwelche Online-Newsportale, die halt Nachrichten KI-generiert publizieren. Ja, das ist so das Primäre. Aber ja, man kann auch eben als Marketing- oder PR-Agentur drunter fallen, wenn man irgendwie in dieses Fahrwasser des öffentlichen Interesses kommt mit seinen Inhalten.
Das heißt, was ich auch vielleicht festhalten würde, nur ist halt so, okay, dieses Thema ist halt natürlich auch wieder jetzt ein neuer Verantwortungsbereich oder ein Bereich, der dazukommt, einfach jetzt auch für Social-Media-Managerinnen, für Kommunikationsleitungen etc., alle, die da halt eben Dinge publizieren, veröffentlichen, dass die das halt zukünftig mit berücksichtigen müssen und dass da halt jetzt quasi ein bisschen, ja, ein Doing dazukommt. Das aber durchaus, wie du sagst, schon Sinn macht oder Berechtigung hat in einer gewissen Art und Weise. Wie es dann in der Praxis wirklich gehandhabt wird, wird sich dann herausstellen in den nächsten Monaten.
Definitiv. Ich vergleiche die Situation ganz gern mit vor ein paar Jahren, wo die DSGVO in Kraft getreten ist, weil die hat auch sehr viele neue Workflows mit sich gebracht. Man muss sich einfach einmal hinsetzen, alles durchdenken, was davon ist relevant für mein Unternehmen und einfach intern die Prozesse aufsetzen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann läuft das und dann muss man halt regelmäßig evaluieren. Aber der große Aufwand ist jetzt einmal, sich damit auseinanderzusetzen.
Genau, ich glaube, die Awareness ist einfach ganz wichtig, wie du sagst, dass das viele Unternehmen vielleicht jetzt noch gar nicht am Schirm haben und das jetzt hoffentlich aber kommt und da einfach ein gewisses Bewusstsein in die Köpfe dann auftaucht, dass man spezielle Sachen einfach heute halt kennzeichnen sollte, so wie es ja da ist. Weiß ich nicht, ich denke jetzt eine ganz andere Richtung, Corporate Influencer, beziehungsweise nur ärger eigentlich das Thema generell Influencer-Zusammenarbeit, da müssen wir auch Werbekennzeichnungen etc. machen. Das sind so Basics und jetzt kommt halt dazu, dass wir diese Arbeit von künstlicher Intelligenz da einfach transparenter machen müssen. Eine abschließende Frage an dich. Wenn jetzt Leute das heute anhören und das Thema jetzt noch nicht so stark verfolgt haben, was wollen wir denen jetzt noch mitgeben? Was könnten so die Next Steps sein in diesem Bereich?
Naja, also als erstes, glaube ich, ist einmal die Informationsbeschaffung und sich zu überlegen, ob das Ganze eben für das eigene Unternehmen relevant ist und wenn ja, in welcher Hinsicht. Und dann das Zweite ist, die entsprechenden internen Prozesse zu aufsetzen oder abzuändern. Was man sich auch anschauen sollte, sind dann die Vertragsbeziehungen, weil gerade im Verhältnis zum Beispiel Kunde-Agentur muss man sich natürlich dann überlegen, was heißt das für die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Wenn der Kunde Material schickt, das vielleicht schon KI vorbearbeitet ist, da muss man sich überlegen, wie fängt man dieses Thema auf in der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Da muss dann der Kunde darauf hinweisen, ich schicke dir ein Bild, aber das ist schon KI bearbeitet. Weil sonst kommt man der Kennzeichnungspflicht nicht nach, einfach weil man es vielleicht gar nicht weiß. Und das muss man halt auch, da muss man die Prozesse mit dem Kunden entsprechend aufsetzen, damit auf beiden Seiten dasselbe Informationsniveau herrscht.
Sehr wichtiger Punkt. Also kann ich auch nur mitgeben, da wirklich auch transparent mit den Kundinnen und Kunden zu sprechen und da, wie du sagst, Workflows zu finden, dass diese Kennzeichnungspflicht nicht aus Unwissenheit nicht erfüllt werden kann. Ne? Und dann ist man als Agentur, aber die dann natürlich vielleicht da was published, durchaus auch in der Verantwortung, weil, wie es so ist im Recht, da gilt halt leider nie der Satz, habe ich nicht gewusst. Der schützt uns zumindest nicht vor der Sanktion, habe ich einmal gelernt vor vielen Jahren. Nicht, weil uns was passiert ist, sondern weil ich tatsächlich einmal Jus studiert habe. Habe ich noch nie erzählt, aber kann ich hier jetzt nochmal kurz einwerfen, ich habe mal Jus studiert, nur 2 Semester, aber da war das so ein Point, Unwissenheit schützt uns natürlich nicht vor Sanktionen.
So ist es. Sehr spannend, dass du Jus studiert hast und das hast du ganz richtig mitgenommen von damals.
Hat sich schon ausgezahlt, das Studium.
Hat sich schon ausgezahlt.
Lieber Florian, hast du sonst noch was du uns mitgeben möchtest? Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das macht die Geschichte jetzt noch rund? Das ist jetzt noch ganz wichtig, auf das die Leute schauen können. Wir haben Quellen, wir haben das grundlegende Topic beleuchtet und auch, warum das eigentlich gerade auch wichtig ist oder was für Berechtigung dieses Recht hat.
Ja, ich glaube, das heiße Thema derzeit ist diese Kennzeichnungspflicht. Was man vielleicht zur Abrundung noch dazu sagen kann, ist, dass die KI-Verordnung für Betreiber, also für Nutzer von KI-Lösungen, eben generell die Anforderung hat, dass man sich KI-Kompetenz holt ins Unternehmen und dass man auch im Zusammenhang mit der Kennzeichnungspflicht ist es auch erforderlich, eben die entsprechenden internen Organisationen oder Prozesse aufzusetzen. Das Ganze ist nicht nur eine Pflicht, dass am Ende ein gekennzeichneter Content stehen muss, sondern auch, dass Unternehmen ihre internen Prozesse sich anschauen müssen und dass sie dafür sorgen müssen, dass im Unternehmen entsprechendes Know-how zum Umgang mit KI generell vorhanden ist. Und an das kann man bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal erinnern.
Sehr guter Punkt. Also ein Thema, an dem wir gerade nicht vorbeikommen, zu Recht. Lieber Florian, ich danke dir für deinen Input. Das Thema ist riesengroß, aber jetzt eh schon eigentlich gesagt, ich erwähne es nochmal. Ich glaube, wenn es da individuelle Fragen gibt und die wird jedes Unternehmen wahrscheinlich haben, dann bitte kann ich euch nur mitgeben, ich glaube, man tut sich da was Gutes, wenn man da eine Fachperson mit reinholt und sie da wirklich gut beraten lässt. So soll es ja bei allen rechtlichen Themen generell sein, aber ja, dieses jetzt gerade, weil es auch super relevant ist. Florian, ich danke dir für deine Zeit.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem spannenden Thema.
Und ihr wisst, wie immer gilt, ihr könnt es gerne kommentieren und Fragen stellen. Diesmal erlauben wir uns es ein bisschen jetzt anders. Wenn das natürlich sehr knackige Rechtsfragen sind, dass wir die dann nicht vielleicht im Chat oder in den Kommentaren beantworten, weil meistens sprengt es den Rahmen, der Florian lacht schon, sondern dann wir euch vielleicht direkt kontaktieren oder da was ausmachen. Die Kontaktdaten von uns beiden findet ihr sowieso auch wie immer in den Shownotes. Und trotzdem freuen wir uns wie immer über eine Diskussion auch gerne in den Kommentaren. Oder wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Daumen nach oben und Feedback da. Und ich freue mich ansonsten schon auf die nächste Folge der Hashtag Chefin Show.